HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Jürgen Schwab und als Gast begrüße ich Thomas Krämer, Träger des Hessischen Jazzpreises 2012 und als Schlagzeuger, aber eben nicht nur als Schlagzeuger, die treibende Kraft hinter vielen Formationen und Entwicklungen der Frankfurter Szene. Hallo Herr Krämer.
Hallo Herr Schwab.
Der Journalist Tim Gorbauch hat mal geschrieben, wenn man ein bisschen in die Jazzszene reinhört und nach Thomas Krämer fragt, wird schnell klar, dass man nie nur über den Schlagzeuger Krämer reden kann, sondern immer auch über den Initiator, Organisator, Veranstalter und Antreiber Krämer. Nun ist es so, wir werden natürlich über den Schlagzeuger reden, aber der Tim Gorbauch hat das ja als Kompliment gemeint und er wollte damit sagen, der Thomas Krämer ist einer, der nicht nur spielen kann, der kann auch organisieren. Warum war ihm das eine Nachricht wert? Ist das unter Jazzmusikern eher weniger verbreitet, diese Eigenschaft auch organisatorisch tätig werden zu können?
Ja, das könnte man so sagen. Es ist natürlich schon so, dass die Musiker oft vorm Organisieren zurückschrecken. Viele Musiker sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich kann mich nicht selbst verkaufen und sind dann natürlich angewiesen auf fremde Hilfe. Das spricht Agenturen oder Ähnliches und das ist eine Sache, die ich erstens umgehen wollte und zweitens hat es mich auch interessiert, selber Sachen in die Hand zu nehmen, also Dinge zu produzieren oder auch Akquise zu betreiben. Das heißt, auch dafür zu sorgen, dass die Bands, in denen man spielt, dass die auch etwas zu spielen haben, dass die Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Das ist also schon ein wichtiger Teil meiner Arbeit auch. Immer gewesen und ist es immer noch.
Insofern verkörpern Sie ja eigentlich den modernen Typ des Musikers. Das ist ja heute immer mehr, selbstverständlich gehört zum Handwerkszeug dazu, wird sogar an Musikhochschulen unterrichtet. Aber Sie sind in der Hinsicht Selfmade Man.
Gut, ich habe natürlich sehr früh damit angefangen. Ja, wir haben in den 70er, 80er Jahren schon sehr verstärkt damit angefangen, uns selbst zu organisieren, also selbst sozusagen ein kleines Agenturwesen aufzubauen, obwohl das natürlich kein Gewerbe war, sondern ein Selbstzweck. Und das hat damals hat's das nicht gegeben, ne? In den Musikhochschulen, wie Sie sagten, dass es heute auch unterrichtet wird oder auch den Musikern nahegelegt wird, das zu betreiben, das hat es ja damals nicht gegeben. Das war also schon eine Sache, die man einfach selbst organisieren musste.
Die vielleicht größte organisatorische Leistung, die Sie erbracht haben und zum Teil immer noch erbringen, ist das Zusammenhalten oder die Organisation der Frankfurt Jazz Big Band. Kann man das so sagen?
War auf jeden Fall ein gewagtes Unternehmen, wenn man so zurückschaut und hat aber einen Riesenspaß gemacht und war für mich immer auch ein Beispiel dafür, wie man zusammen in einer größeren Gruppe mit verschiedenen Musikerpersönlichkeiten etwas auf die Beine stellt. Dass es natürlich am Anfang erstmal ein bisschen mühsam ist, sich da reinzuarbeiten, Proben zu organisieren, Konzerte zu organisieren, Musiker herbeizutelefonieren, das ist klar, aber das hat sich über die Jahre eigentlich ganz gut eingespielt. Und man muss natürlich auch sagen, wir sind nicht eine Big Band, die 100 Konzerte im Jahr gibt.
Sondern?
Wenn wir 7 oder 8 Konzerte spielen, sind wir eigentlich schon froh.
Gegründet wurde die Frankfurt Jazz Big Band 1986. Können Sie mal kurz erzählen, wer da noch beteiligt war und wie es dazu kam, dass diese Band formiert wurde?
Eine gerne gehörte und gern erzählte Geschichte. Insofern, als das natürlich auch mal mit Persönlichkeiten verbunden ist. Und das ist ja auch eine schöne Erinnerung. Damals wurde das Jugendjazzorchester Hessen gegründet, das kurz Landes, die Landjugend.
Ja, die Landjugend oder Landesjugendjazzorchester.
Genau. Ja. Das war 85, glaube ich, 1985. Und 1986, würde ich mal annehmen, kam Wolfgang Diefenbach, der Leiter dieser Band, und ich in Wetzlar auf die Idee, selber eine Big Band zu gründen. Warum eigentlich nicht, fragten wir uns. Und taten das dann auch. Zusammen mit Harry Peterson, der hier noch Altsaxophonist bei der HR Big Band war, haben wir das sozusagen ins Leben gerufen und aufgebaut. Erste Proben organisiert, Musiker gefragt, ob sie Lust haben mitzumachen. Bald darauf, weil wir auch sahen, dass man schon einen Bandleader auch braucht, der vorne steht und die Band dirigiermäßig auch durch die musikalischen Klippen leitet, haben wir Wilson de Oliveira, den fragte ich damals, ob er Lust hätte, diese Funktion zu übernehmen. Und er sagte wörtlich, für dich mache ich das.
Er hätte es also nicht für jeden getan. Das heißt, Sie hatten schon ein spezielles Verhältnis.
Ja, wir kannten uns schon, auch aus Berliner Zeiten, und haben dort schon zusammen in kleinen Besetzungen gespielt. Also das war auch schon ein gutes Verhältnis.
Und ihm war natürlich auch klar, dass der Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zu dem Geld, das damit zu verdienen sein würde, steht.
Absolut. Aber der Wilson ist da ein ganz entspannter Typ, der eben einfach Spaß an der Musik hat und am Arrangieren. Der hat also eher auch gerne natürlich seine eigenen Werke beigesteuert. Das sind schon Sachen, die ihm auch wirklich entgegenkamen, würde ich mal sagen.
Der Frankfurter Jazzkritiker Uli Olshausen hat mal geschrieben: Für die Leitung oder die organisatorische Leitung einer solchen Big Band braucht es eine harte Hand, den insistierenden Blick, das offensive Benehmen. Alles nicht die Sache von Thomas Krämer, dass er diesen Job mit lächelnder Miene bewältigt. Dass die Wege an den Konflikten vorbei auch zum Ziel führen, darf man ruhig auch mal ein bisschen symbolisch sehen. Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil beschreiben?
Ja, nun könnte man natürlich selbstkritisch sagen, das ist ein Zeichen für Konfliktscheuheit. Aber das wäre eine Sichtweise. Die andere ist, dass ich tatsächlich immer versucht habe, mit Kollegen freundlich und auch mit Veranstaltern freundlich umzugehen und so eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwie in irgendeiner Form autoritär oder so vorgeht, obwohl man das vielleicht hätte tun können in der Big Band zum Beispiel, aber das ist nicht mein Stil.
Nächstes Jahr steht das 30-jährige Jubiläum der Frankfurt Jazz Big Band an. Irgendwelche Feierlichkeiten geplant?
Ja, also locker, würde ich mal sagen. Ich denke schon, dass wir verschiedene Konzerte geben und das einfach auch anbieten den Veranstaltern. Das ist ja immer ein Grund auch mal zu sagen, hier, wir haben was Besonderes, machen vielleicht eine besondere Zusammenstellung von Stücken. Aber ich denke schon, dass wir in Frankfurt auch ein Konzert machen, das so ein bisschen auf alles das hinweist, was wir bisher gemacht haben. Und wir haben ja verschiedene Sachen gemacht, Jazz-History-Geschichten sehr viel, aber auch zeitgenössische Kompositionen sollen dort dann aufgeführt werden.
Eine zeitgenössische Komposition haben Sie auch mitgebracht?
Jawohl.
Von Ed Partika, mittlerweile Professor für Jazzkomposition in Graz, dort an der Kunstuniversität, eigentlich in Chicago geboren und schon lange in Europa ansässig und umtriebig in der Big Band-Szene. Wie kam die Zusammenarbeit mit ihm zustande?
Der Ed Partika hatte, jetzt weiß ich das Jahr nicht ganz genau, auch mal bei uns gespielt. Und ich glaube, vielleicht sogar Bassposaune. Das ist ja, glaube ich, sein Instrument auch, ne? Sein Hauptinstrument. Tuba auch.
Ja, genau.
Und er hatte auch zwei, drei Kompositionen mitgebracht, die wir auch aufgeführt haben. Und die eine, die wir jetzt wahrscheinlich hören, denke ich mal, hat mir immer besonders gut gefallen. Das war so ein Mix aus Jazz, normalem Jazz, in Anführungsstrichelchen, und auch freiem Jazz und wirklich eine sehr offene Geschichte. Und ich fand das immer sehr beeindruckend, was er da einfach komponiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, dann hören wir uns jetzt mal Tunnel Vision an. Frankfurt Jazz Big Band mit Tunnel Vision. Zu Gast im Doppelkopf der Frankfurter Schlagzeuger Thomas Krämer, der eben auch organisatorischer Leiter der Frankfurt Jazz Big Band ist. Wo kam diese Aufnahme zustande?
Die Aufnahme wurde gemacht bei einem Konzert im Titania, das ja noch in den 90er Jahren als Spielort zur Verfügung stand.
War ein Bürgerhaus.
Bürgerhaus, ja. Im Bockenheim. Mhm. Da hatten wir verschiedene Konzerte mit der Big Band gemacht, dann auch eine Werkstatt-Konzertreihe dort initiiert, die sehr schön war und sehr gut Resonanz hatte. Und dieses Konzert war ein Konzert, das der Peter Reiter, Pianist, hier im HR bekannt, durch seine Mitwirkung bei der Big Band, damals aufgenommen hatte. Und zwar, wie ich damals fand, großartig aufgenommen hatte.
Mit kleinen Mitteln.
Mit wenig Mitteln, was ja oft weniger ist mehr, sagt man, oft wirklich auch angeraten ist. Gerade beim Jazz sollte man es nicht übertreiben mit der Technik.
Also 7 Mikrofone, sagten Sie gerade.
Ich glaube, es sind 7 oder 8 Mikrofone, es war also relativ sparsam.
Spricht natürlich auch für die Qualität der Band, dass die Aufnahme dann so gut geworden ist.
Vielen Dank.
Ja. Eine weitere wichtige Frankfurter Institution, bei deren Zustandekommen Sie federführend tätig waren, ist die Jazz-Initiative. Die wurde 1990 gegründet. Die gibt es heute noch, ist einer der wichtigen Jazz-Konzertveranstalter in Frankfurt und entstand als eine Musikerinitiative. Wie kam das zur Gründung der Jazz-Initiative und wie war Ihre Rolle dabei?
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich als Musiker das ins Leben gerufen habe, möchte ich mal sagen. Die gegründet wurde sie natürlich dann als Verein mit allem drumherum, auch juristisch war das natürlich klar, musste alles abgewickelt werden. Aber es war im Jahre 1990 in der Diskussion der Jazz schon einmal bei Kultur im Dritten, das war eine Diskussionsrunde oder eine Podiumsdiskussionsrunde im Musanturm im dritten Stock, deswegen Kultur im Dritten. Ich glaube, Harald Wittig war der Initiator. Und dort wurde schon über den Jazz diskutiert, über den Stand des Jazz in Frankfurt. Saßen verschiedene Persönlichkeiten, ich glaube Emil Mangelsdorf, Ulrich Olshausen, Wolfgang Sandner mit auf dem Podium. Und ich hatte spontan nach der Diskussion, weil es doch viele Defizite zu beklagen gab, die Idee, man müsste eigentlich einen Verein gründen. Und das haben wir dann, nachdem auch Linda Reich, die neue Kulturdezernentin, sich für den Jazz interessierte und auch stark machen wollte und auch stark gemacht hat, haben wir dann nach dem Jazz-Hearing, das im selben Jahr stattfand, übrigens auch ein bedeutsames Ereignis, wie ich finde.
Jazz-Hearing.
Jazz-Hearing.
Bei Hearing denke ich eher so an die McCarthy-Ära.
Ja, 50er Jahre. Ja, gut. Aber es war tatsächlich auch so ein bisschen vielleicht so geplant, offene Diskussion, jeder darf was sagen. Es waren also unglaublich viele Leute aus der Jazz-Szene da.
Wo fand das statt?
Im Volksbildungsheim, im Theater, im Tat-Café hieß das damals. Und da hatte Linda Reich zu eingeladen und da wurde dann quasi nochmal bestätigt, so eine Jazz-Initiative wäre gut. Und dann haben wir sie halt dann tatsächlich im Sommer des Jahres dann gegründet.
Und wer gehörte da zu den Gründungsmitgliedern?
So ein paar zu den Gründungsmitgliedern, es waren, ich weiß gar nicht, wie bei der Sitzung da alle dabei waren, aber wir hatten zumindest eben einen Vorstand, den ersten Vorstand, der bestand aus Musikern und das fand ich auch sehr gut. Und den Leuten bin ich auch sehr dankbar. Da war Emi Mangelsdorf dabei im ersten Vorstand, dann Manfred Bründel, Stefan Schmolk und aus der jungen Szene der Wolfgang Güttler, Schlagzeuger. Und das war der Beginn dieser Initiative und der Beginn eines Versuches, den modernen Jazz oder dem modernen Jazz in Frankfurt ein neues und erweitertes Podium zu bescheren.
Was Ihnen ja auch gelungen ist. In welchen Veranstaltungsorten haben Sie dann Jazz stattfinden lassen?
Wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Saalbau und hatten auch die Häuser zum Teil bespielt. Das heißt, wir waren im Südbahnhof, wir waren später dann auch im Saalbau Bornheim, wir waren aber auch an anderen Stellen und hatten natürlich versucht eben damit auch den Jazz in einen größeren Rahmen sozusagen zu bringen und Veranstaltungen zu machen, wo eben nicht nur wie im Jazzkeller 30, 40 Leute kommen, sondern eben vielleicht 200 oder 300. Das Titania gehörte dann natürlich dann auch dann dazu.
Und was für ein Programm mussten Sie dann bieten, damit so viele Leute kamen? Das ging ja mit einer einzigen Band wahrscheinlich nicht.
Nee, wir hatten immer, das ist richtig, wir hatten versucht, in den größeren Räumen immer so eine Art kleine Festivals zu organisieren, das heißt 2, 3 Bands. Es konnte mal ein Solist sein, wie Eberhard Weber zum Beispiel, und danach eine Quartett aus Köln oder weiß ich was. Oder kann auch natürlich, die Frankfurter Szene sollte natürlich auch eingebunden sein, hat auch immer Produktionen geliefert, was ich auch sehr schön fand. Und dann hatte man natürlich auch entsprechend die Publikumszahlen erreicht.
Was heißt Produktionen geliefert? Konzertproduktion oder Schallplattenproduktion?
Nein, gut, Schallplattenproduktion, das war wieder ein anderes Thema. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Frankfurt Edition. Das war natürlich auch ein Ergebnis dieser neuen Jazz-Erkenntnisse, die man mit Linda Reich auch gemacht hatte, dass sie sagte, wir wollen ein Label gründen, wo Frankfurter Musiker ihre Produktionen veröffentlichen können. Das war natürlich eine tolle Sache, weil die Musiker dann Gelegenheit hatten, 2, 3 Tage im Studio ihre eigenen Produktionen aufzunehmen und dann auch veröffentlicht zu bekommen unter dieser Frankfurt Edition.
Das wurde bei Lippmann und Rau, L&R Records, veröffentlicht.
Richtig.
Im Vertrieb von Bellaphon. Aber wer hat das damals produziert? Wer hat die Produktionskosten getragen für diese Aufnahmen?
Ich glaube, dass das ein Zusammenwirken verschiedener Geldgeber war. Ich nehme an, dass die Stadt Frankfurt auch was dazu gegeben hat. Das kann ich aber jetzt nicht 100% sagen. Dann war noch das Studio von Walter Brüssow, die Performance Studios, war zumindest auch beteiligt in irgendeiner Form. Und ich nehme an, dass Bellaphon auch was dazu getan hat, ne, dass es auch gepresst werden konnte und veröffentlicht werden konnte. Müsste man aber mal auf die Covers gucken.
Ja, also das sind doch etliche CDs erschienen. Also wenn ich jetzt so überlege, Heinz Sauer hat, glaube ich, im Rahmen der Reihe was veröffentlicht. John Schröder und Christopher Dell.
Jawohl, Stefan Schmolk.
Ja.
Der Günter Lenz hatte eine Produktion gemacht mit seinem Sextett, das auch damals eigentlich schon wieder neu besetzt war, Springtime. Und waren verschiedene sehr interessante Sachen. Und es war eigentlich, damals hatte man natürlich viel darüber diskutiert, wie kann man das besser machen und ist das überhaupt richtig, wie immer was Neues natürlich gleich wieder auseinandergefriemelt wird. Aber im Nachhinein muss man sagen, sowas war toll und das sehe ich im Moment in Frankfurt nicht. Solche Aktivitäten und auch so eine Unterstützung sehe ich zurzeit nicht. Ne? Dass die Frankfurter Musiker hier wieder so eine tolle Performance abliefern können.
In anderen Städten hat sich das ja gehalten. Also wenn ich jetzt an Köln denke, gibt es das Label Jazzhaus Musik. Ist ja auch aus einer Musikerinitiative entstanden.
Ja.
Und das ist heute noch aktiv.
Absolut. Hat natürlich auch damit was zu tun, dass, und das war damals auch ein Thema, dass sich in Köln Musiker verwandelt haben sozusagen in Kulturpolitiker oder Kulturfunktionäre. Und das führte dann zu der Gründung des Jazzhauses. Diese Überlegungen gab es natürlich bei uns auch. Wir wollten uns auch kulturpolitisch einbringen in der Jazz-Initiative, hatten aber letztlich natürlich dann doch nicht den letzten Schritt getan, auch kulturpolitisch so tätig zu werden, dass man zum Beispiel die Musik aufgibt, was die Herren in Köln dann getan haben. Ja.
Also da hätte es einen Musiker gebraucht, der sagt, ich werde jetzt zum Funktionär und hänge mein Instrument an den Nagel.
Ja, und kümmere mich nur darum.
Ja.
Wie die freien Theater, wo einfach Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als sich mit der Kulturszene herumzuschlagen, um es mal salopp auszudrücken.
Die Jazz-Initiative gibt es aber nach wie vor.
Jawohl.
Feiert dann dieses Jahr 35-jähriges Jubiläum.
25.
Ja, 25-jähriges Jubiläum, richtig. Sie haben den Verein ja immer weiter begleitet.
Teils. Ich hatte mich auch immer mal wieder eingebracht. Und wir hatten auch schon lange, nachdem ich den Vorstand abgegeben habe, haben wir noch zusammen Produktion gemacht. Ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt. Zum Beispiel im Saalbau Bornheim hatten wir sehr, sehr schöne, größere Produktionen gemacht. Auch Art kleine Festivals.
Mit John Scofield.
John Scofield war der absolute Höhepunkt. Mhm. Und wenn man sich das so anschaut, ist es eigentlich die absolute Ausnahme für Frankfurt gewesen. Wie Sie wissen, findet sowas wie John Scofield in Frankfurt nicht statt.
Ja, doch, vor 2 Jahren mit der HR Big Band.
Das ist richtig, beschreibt aber nicht das, was ich meine, lieber Herr Schwab, sondern ich meine eigentlich diese freie Konzertszene. Und da hören wir Leute wie John Scofield eben nicht in Frankfurt, sondern wir hören ihn in Mainz oder wir hören
ihn in Darmstadt.
Zentralstation.
Ja.
Und das fand ich bemerkenswert, weil es wunderbar funktioniert hat. Es waren 800 Leute in dem Saal an dem Abend. Und wir hatten eine Band vorher, die L1416 aus Mannheim, die einen wunderbaren ersten Teil gestaltet haben. Wir haben das auch dann eben noch ausgeweitet, auch nach Europa. Wir hatten Enrico Pieranunzi mit seinem Trio. Wir hatten Stefan Huchard, einen wunderbaren Schlagzeuger, mit seinem Quintett aus Frankreich eingeladen. Und immer dazu auch aber Produktionen von hier, also von Frankfurt oder aus der Umgebung. Und ich muss sagen, das im Nachhinein war eine ganz tolle Sache. Für mich auch, weil ich habe das eben mit initiiert.
Initiiert und dann auch künstlerisch verantwortet und durchgeführt, ja.
Nein.
Ja, und warum ist dem kein längeres Leben vergönnt gewesen?
Gut, die Jazz-Ini hatte sich damals darauf eingelassen. Wir hatten die Saalbau als Partner. Das hat sich alles ein bisschen aufgelöst. Es war dann, auch manche Veranstaltungen waren natürlich vielleicht auch nicht so gut besucht wie jetzt John Scofield. Aber ich denke, dass das vielleicht auch nicht mehr so gewünscht wird. Es gibt halt die großen Veranstaltungen im Palmgarten, wo viele Leute kommen. Das ist eine
Sie
Sache.
Werden seit einigen Jahren von der Jazz-Initiative organisiert.
Ne? Werner Wunderlich hat das weitergegeben an die Jazz-Initiative. Mhm. Er war ja ganz am Anfang schon als Moderator unserer Konzerte dabei.
Ja, also das ist ja eigentlich schade, wenn solche Konzerte, größere Konzerte, wie zum Beispiel mit dem John Scofield Quartett, wenn die doch damals funktioniert haben und nun nicht mehr stattfinden in Frankfurt. Also es fehlt im Grunde, was fehlt denn? Fehlt ein Konzertsaal in der Größe, vergleichbar mit dem Frankfurter Hof oder der Zentralstation, wo so 200, 400 Leute reingehen? Oder fehlt ein Veranstalter? Woran liegt das denn? Das Publikum, das scheint es ja zu geben in Frankfurt.
Sicher, das gibt es schon. Ich meine, was natürlich extrem ist, sind die Veranstaltungen in der Alten Oper, wo natürlich dann 2000 Leute zu Pat Metheny kommen. Das ist natürlich wieder das andere Extrem. Das kann man auch machen. Aber ein guter Saal, der auch von den Frankfurtern, die sind ja ein bisschen schwierig, die Frankfurter, wo die auch gerne hingehen würden, wenn es ihn gäbe, der wäre natürlich schon sehr schön und sehr wünschenswert. Das, also was Sie sagten, 300, 400 Leute sind schon absolut eine Größe, mit der man auch was anfangen kann, wo man auch eben finanziell rechnen kann, dass man Leute engagieren kann, die sonst eben im Jazzkeller oder in der Romanfabrik oder wo auch immer nicht spielen können.
Und sehen Sie da die Stadt in der Pflicht?
Ja, das ist natürlich ein schon lang diskutiertes Thema und die Stadt oder nicht die Stadt und was macht die Stadt schon alles und Sie werden aus der Stadt hören und natürlich auch zu Recht, dass der Jazz schon gefördert wird und zwar nicht gerade unbedeutend. Aber schaut man sich so mal die letzten Jahre an und die vielen Presseveröffentlichungen, die zum Jazz gemacht wurden, in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften und die ja sozusagen alarmierend waren. Ja, man sagte, Jazz in Frankfurt geht unter, Jazzstadt Frankfurt, das war einmal und so weiter und so fort. Dann kann man sich eigentlich nur wundern, mit welcher stoischen Gelassenheit das in der Frankfurter Kulturszene genommen wird einfach, ja, und man sagt, okay, der Jazz so wie er ist doch ganz schön, aber viel mehr wird es wohl nicht werden. Und das ist natürlich schade, ja, dass da eine Jazz-Location nicht entsteht oder so ein Jazzhaus, wie wir es damals ganz am Anfang gefordert haben. Ein Jazzhaus mit Konzertsaal, mit Studio, mit Übungsräumen, das war ja mein Traum, aber da hörte ich immer, Herr Krämer, vergessen Sie es.
Und die Kölner Musiker haben das der Stadtverwaltung abgetrotzt, soweit ich das
Ja, das kann gut
sein.
Das Jazzhaus.
Ne? Das Jazzhaus, ja. Ja. Also es gab da, glaube ich, regelrechte Demonstrationsumzüge und so weiter.
Das glaube ich gerne, ja.
Vielleicht
aber sie haben es geschafft.
Ja, war die Kölner Szene etwas militanter.
Ja.
Als die
Frankfurter. Und in Köln natürlich auch der Jazz hat ja ein anderes Standing. Also durch die Hochschule ist natürlich da eine ganze Reihe von vielen Aktivitäten und vor allem vielen Musikern im Umlauf.
Ja, das die sozusagen seit den 60er Jahren, seit es diesen Studiengang gibt, immer wieder nachkommen und die Stadt bevölkern. Über das Thema Musikhochschule, auch in Frankfurt, sollten wir gleich noch reden. Jetzt ist aber erstmal Zeit für den nächsten Musiktitel. Eine Aufnahme von Ihrem Trio, dem Frankfurt Jazz Trio, aus dem Jahr 2012 bei der Verleihung des Hessischen Jazzpreises in Darmstadt, in der Bessunger Knabenschule. Da spielte das Trio anlässlich der Verleihung an Sie. Und wir hören den Titel Hope. Das Frankfurt Jazz Trio mit Hope, einer Komposition von Olaf Polzin, dem Pianisten dieser Aufnahme. Am Bass war Martin Jakonowski zu hören.
Richtig.
Und am Schlagzeug natürlich der Gast des heutigen Doppelkopf, Thomas Krämer. Ja, wir haben gerade über die Kölner Musikhochschule gesprochen und darüber, dass die Kölner Musikhochschule seit Jahrzehnten sozusagen jazzmusikalischen Nachwuchs produziert, bestens ausgebildete Profimusiker produziert, die dann auch die Kölner Szene bereichern. Das hat in Frankfurt ja leider nicht so funktioniert. Woran liegt das? Hätten wir früher einen Jazzstudiengang einführen müssen in Frankfurt? Oder braucht es heutzutage gar keinen Jazzstudiengang mehr, weil, wie der momentane Direktor der Musikhochschule sagt, ohnehin zu viele Jazzmusiker ausgebildet werden?
Gut, mit der zu viel Ausbilderei, das ist natürlich immer ein Thema gewesen. Das gilt auch für die Klassik. Ja, in der Klassik ist es ja nicht viel anders, dass sehr gute Musiker auf den Markt gespült werden, die aber dann eben auch nicht alle die Möglichkeit haben, in den großen Konzerthäusern zu spielen. Ähnliches gilt für den Jazz, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite kann ich da nur den Dieter Klawischnik zitieren, der sagt, es ist schon wichtig, dass die Leute studieren und auch mit diesem Background des Studiums auch auf den Markt, egal in welcher Form sie auf den Markt kommen, als Lehrer, als interessierte Zuhörer für Projekte, die andere machen. Also es ist schon wichtig, dass dieser Kreislauf besteht und auch bestehen bleibt. Das ist ganz klar. In Köln ist natürlich, war das eigentlich schon eine ganz wichtige Station für den Jazz in Deutschland. Insofern hat Köln die Tradition einfach und das ist super stark und da sind sehr viele Musiker, ebenso wie jetzt natürlich auch in Berlin oder an vielen anderen Städten. Aber in Frankfurt, sie schreiben das ja so schön in ihrem wirklich tollen Buch, das möchte ich hier nochmal erwähnt wissen. Es ging um den Frankfurt Sound, dass das ja hier in Frankfurt eigentlich sehr früh angefangen hatte mit dem Dr. Hochs Konservatorium, mit dem Jazz. Das stimmt. War, glaube ich, in den 20er Jahren.
Ja, 1928 wurde die Jazzklasse dort ins Leben gerufen. Ja.
Genau, und dass man das nicht so recht weiterverfolgen wollte, will, ist dem anzurechnen, dass eigentlich in der Hochschule grundsätzlich, so wie sie jetzt sich darstellt, der Jazz nicht so arg gewünscht wird, würde ich mal sagen, ohne das so negativ darstellen zu wollen. Jeder kann ja sehen, wo seine Schwerpunkte liegen. Aber diese Avancen, die man damals hatte und sagte, okay, wir geben dem doch schon in einer gewissen Weise nach, richten drei Professuren ein, die es ja immer noch gibt, waren okay, aber haben eben doch nicht dazu geführt, dass es hier eine richtige Jazz-Ausbildung an der Hochschule gibt. Und das ist natürlich ein Manko, mit dem Frankfurt leben muss. Und das dazu beiträgt, dass dieser in Anführungsstrichen Jazz-Hauptstadt, dass dieser Begriff nicht mehr aktuell ist.
Ja, ja. Aber vielleicht sollte man an der Stelle kurz ergänzen, wie der aktuelle Stand ist. Man kann an der Musikhochschule mittlerweile Schulmusik studieren mit einem Jazz-Instrument als Hauptfach.
Richtig.
Also Jazz-Klavier oder Jazz-Gitarre, möglicherweise auch andere Instrumente. Also da gibt es ja die zwei Professoren, Christoph Spendel Klavier, Michael Sagmeister Gitarre. Mhm. Das war bis vor einigen Jahren nicht möglich. Bis vor einigen Jahren gab es nur eine Möglichkeit eines Aufbaustudiengangs Jazz. Auch die wurde dann wieder abgesägt. Aber jetzt immerhin diese Möglichkeit, Schulmusik zu studieren mit einem Jazzinstrument als Hauptfach. Und seit einigen Jahren gibt es an Dr. Hochs Konservatorium wieder einen Jazzstudiengang, wo man also wirklich ein Berufsstudium als Jazzmusiker absolvieren kann. Das ist noch eine kleine Abteilung, aber immerhin, da tut sich was. Und wollen wir mal hoffen, dass auf diese Weise die Szene auch dann doch bereichert wird, langfristig.
Ja, das wäre zu wünschen. Wobei man natürlich auch die Sachen nicht zwingen kann. Ich denke, dass jetzt das Ruder nochmal umzureißen und zu sagen, wir bauen hier eine Szene auf, wo plötzlich mal 100 junge Musiker nach Frankfurt strömen, um hier wirklich Jazz zu lernen oder Jazz zu studieren, das wird so schnell nicht passieren, weil wir haben Weimar, wir haben Dresden, wir haben Leipzig, wir haben Berlin, zwei Stellen, wir haben Mannheim, die sehr stark sind mittlerweile, wir haben sogar Mainz. Das muss man sich als Frankfurter mal vor Augen halten, wo stark Jazz unterrichtet wird und mit großem Erfolg.
Genau.
Und das sind Dinge, die wir nicht so leicht hier wieder ändern werden. Ne?
Ja.
Meiner Ansicht nach.
Ja, die Konkurrenz ist groß, das stimmt. Ja, ja. Wie würden Sie denn den Zustand der Frankfurter Jazzszene heute beschreiben? Welche Fraktionen tummeln sich da? Welche Generationenkonflikte gibt es da möglicherweise oder auch nicht? Versuchen Sie mal, dem nicht-jazzkundigen Hörer einen kleinen Überblick zu geben.
Sie verlangen viel von mir.
Ich weiß, dass Sie dazu in der Lage sind.
Ja, gut, danke, danke. Diese Fragen wurden des Öfteren schon abgehandelt. Ich sprach vorhin von den Presseveröffentlichungen von Wolfgang Sandner, vom Journal Frankfurt, wo auch groß drüber geschrieben wurde, was denn alles in Frankfurt so nicht stimmt, was den Jazz anbelangt. Und gab auch einen großen Bericht nochmal von einem jungen Journalisten in der FAZ, ich weiß nicht, ob Sie den gelesen haben, wo er auch junge Musiker befragt und sagt, wie fühlt ihr euch denn in Frankfurt? Und da kommt so ein bisschen heraus, was hier eigentlich, ja, wo das Manko ist. Wir hatten früher, und ich rede ungern über nur früher, war alles besser und so weiter. Wir hatten aber früher schon einen sehr starken Zusammenhalt der Szene durch den Jazzkeller. Das war so ganz wichtig. Da haben sich ältere Musiker, etablierte Musiker wie Albert Mangelsdorf, Heinz Sauer, Emil Mangelsdorf mit jungen Musikern ständig, und zwar ständig, getroffen und ausgetauscht. Man hörte sich gegenseitig zu und man spielte auch miteinander. Das war eine ganz wichtige Sache. Das findet heute, glaube ich, nicht mehr so statt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Musiker, jungen Musiker, eher um sich selbst herumkreisen oder ob einfach diese Beziehung zwischen alt und jung oder etabliert und jung einfach gestört ist. Der Peter Klohmann, der Saxophonist, der jetzt auch im Jazzfestival, glaube ich, gespielt hat, ja, äußert sich hier auch und sagt, Jazz heißt für mich, aufeinander zuzugehen. Das bleibe in Frankfurt oft aus, meint er. Also das ist schon ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist. Was natürlich ein weiterer Punkt ist, dass es einfach nicht mehr sehr viele Musiker gibt, die in Frankfurt leben und arbeiten. Das wurde auch von Hans-Jürgen Linke, glaube ich, in der Rundschau mal angesprochen. Wir haben einfach das Potenzial nicht mehr oder die Menge an Musikern, die einfach das gestattet, eine Szene noch wirklich ganz lebendig zu haben. Ne?
Aber es gibt immerhin noch die Jazz-Session im Frankfurter Jazzkeller. Da trifft sich dann mittwochs, treffen sich einige, um miteinander zu jammen. Seit Neuestem gibt es, glaube ich, montags wieder eine Jazz-Session im Dreikönigskeller.
Oh, ja, ja, ja.
Die von den Studenten des Jazz-Studiengangs am Konservatorium ins Leben gerufen wurde. Und die wollen da auch kooperieren mit der Frankfurter Musikwerkstatt.
Ja.
Also es gibt so von den jungen Leuten schon so ein paar Anläufe und ein paar Bemühungen.
Da gibt es einiges. Es gibt auch mittlerweile eine Jazz-Session in der Fabrik in Sachsenhausen, auch jeden ersten Montag im Monat. Dann gibt es auch noch die Freitagsküche. Das ist auch eine Session-Möglichkeit von der Jazz-Initiative, glaube ich, mit betrieben. Und das ist schon richtig. Ich meine nur die Intensität. Also ich will auch gar nicht sagen, dass die Musiker, die hier jetzt arbeiten und so, die sind hervorragende Kollegen zum Teil. Aber eine Szene kann nur lebendig sein oder sich weiterentwickeln, wenn auch neue Leute dazukommen und wenn man sich austauscht. Und das ist in Frankfurt meiner Ansicht nach, aus meiner Sicht, ein bisschen eingeschlafen. Ja, aber aufgrund dieser fehlenden Aktivitäten, zum Beispiel die Hochschule oder Ähnliches. Ne? Und die Zeiten des Jazzkellers, wo hier in Frankfurt der Jazz als Aufbruch stattfand. Ja? Denken nur an Hans Koller und Jutta Heep und später Albert Mangelsdorf, Emil Mangelsdorf, Heinz Sauer und alle die, Günter Lenz, alle die Musiker, die hier wirklich sehr kreativ und auch bedeutsam tätig waren. Das ist natürlich nicht mehr in dem Fall. In diesem Sinne der Fall nah.
Für Sie war der Jazzkeller auch so ein bisschen der Einstieg in die Szene und ins Zusammenspiel mit den etablierten Musikern.
Ja.
Das war in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Also eine Erinnerung ist mir neulich mal wieder in den Kopf gekommen. Und zwar war das ein Konzert, beziehungsweise eine Konzertreihe im Jazzkeller. Die war immer sonntagabends. Das war ein Trio, ein Piano-Trio. Und es bestand aus Rolf Lüttgens, ein super Pianist, der war schon traditionellerer Jazz, also traditioneller, moderner Jazz, würde ich mal sagen, zusammen mit Günter Lenz und Peter Baumeister dort immer im Trio spielte. Und das war für mich absolutes Highlight und hat mich, glaube ich, auch dazu gebracht, diese Trio-Formation so lieben zu lernen. Piano, Bass und Schlagzeug. Gilt ja so ein bisschen auch als die Königsklasse im Jazz, aber das war toll und die haben einfach wunderbar zusammen Trio-Jazz gespielt. Darüber hinaus war natürlich der Jazzkeller unser zweites Zuhause und wir waren dort ständig nachts, auch spät, und es gab Sessions und man hörte sich, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, gegenseitig zu.
Trio Jazz, Rolf Lüttgens, das war also eher traditioneller oder sagen wir mainstreamiger, würde man vielleicht sagen. Das hat Ihnen also gefallen zu einer Zeit, wo Sie selbst eine ganz andere Musik gemacht haben, wo Sie eigentlich eher so eine Art musikalischer Barrikadenstürmer waren.
Ende der 60er Jahre, ist klar, da war politisch einiges los und man versuchte auch musikalisch das auszudrücken. Und wir waren damals mit Alfred Hart und verschiedenen anderen Musikern, später auch mit Michael Zell, schon sehr stark auf dem Free-Jazz-Sektor unterwegs. Da gibt es ja auch eine ganz kuriose Geschichte, dass ECM seine zweite LP Veröffentlichung, die 1002, war eine totale Free-Jazz-Produktion von Just Music, eine Band um Alfred Hart herum. Das nur nebenbei. Dann gibt es auch die schöne Anekdote, die ich auch im Laufe der vielen Jahre schon des Öfteren erzählt habe und hoffen wir, dass wir die Hörer sich nicht langweilen, dass ich neben diesem Free-Jazz-Spielen auch sozusagen, und das klingt jetzt ja natürlich sehr lustig, heimlich Oscar Peterson Trio gehört habe. Ja, und weil ich das fand ich absolut hervorragend, was die drei da gemacht haben, Ed Sigmund und Ray Brown. Und das war also meine zweite Liebe, sage ich mal. Und es führte ja dann auch dazu, dass ich dann unglaublich gerne im Piano-Trio spielte und spiele.
Und, genau, und spiele, ja.
Jawohl.
Wir werden gleich noch einen Titel im Trio hören, das heißt eigentlich erweitert zum Quartett. Aber ich muss da nochmal drauf rumhacken. Es war sozusagen nicht political correct, als Freejazzer auf so jemanden wie Oscar Peterson zu stehen. Gab es da Diskussionen? Wie war das?
Es gab die kuriosesten Dinge, ja, muss man sagen. Und wie gesagt, Günter Lenz zum Beispiel, der ja ein toller Musiker erstens ist und zweitens überhaupt keine Hemmnisse hatte, auch mal zwischen den Stilen hin zu wechseln. Da gab es dann auch zum Beispiel zwischen einer Freyatz-Band, die bestand aus Michael Zell, Heinz Sauer, mir und einem Bassisten, glaube ich, und der Berlhaus Jazzband, die ja nun absolute traditionelle Jazzband ist, gab es eine Produktion, die auch auf Platte verewigt wurde. Das nannte man dann Hot and Free, dieses Projekt. Das war zum Beispiel auch eine Blüte, die diese Zeit trieb. Auf der anderen Seite, klar, war eigentlich schon, waren die Fraktionen ziemlich auseinander. Also man sagte schon, hier, wir sind jetzt die ganz modernen und wollen natürlich nicht so gerne darauf zurückgreifen. Jetzt jedenfalls im Moment nicht auf die alten Stilistiken. Und das war schon angesagt. Auf der anderen Seite muss man das ja alles entspannt sehen und nach den vielen Jahren natürlich noch viel entspannter, dass man doch mit den Stilen und den Stilistiken zum Teil auch ganz ja, unangespannt umgehen darf, würde ich mal sagen.
Herr Krämer, Sie sind seit vielen Jahren verheiratet mit einer Frau, die aus Frankreich stammt, und Sie teilen mit ihr ein Faible für gutes Essen. Was haben gutes Essen und Jazzmusik miteinander gemein?
Kann man durchaus vergleichen oder in Relation setzen. Und klar, das ist kreativ. Das ist kreative Arbeit zu kochen. Das ist so wie, jetzt kann man nicht direkt mit Musik vergleichen, aber es ist ähnlich und macht ähnlichen Spaß und hat uns auch immer großen Spaß gemacht. Ja.
Und Sie kochen nach wie vor jeden Tag was zusammen?
Ja, oder kocht meine Frau ist natürlich die Chefin in der Küche und ich darf auch gelegentlich mal was beisteuern. Aber wir machen uns auch immer Gedanken, was könnte man essen, weil man will nicht jeden Tag dasselbe essen. Wie man auch nicht jeden Tag dieselben Stücke spielen möchte. Und so wird da vorgegangen, das stimmt schon.
Und was ist denn für Sie ein musikalischer Leckerbissen heutzutage? Was hören Sie denn so, wenn Sie ein musikalisches, kulinarisches Erlebnis haben?
Da fragen Sie mich jetzt was. Es wird ja viel diskutiert über, ich habe da gerade einen umfangreichen Artikel mir ausgedruckt von einem Schweizer Autor, der darüber spricht, wie der Jazz sich heutzutage darstellt und welche Probleme der Jazz, also das heißt der swingende Jazz heutzutage auf der Szene hat und auch in den Medien und in der Kulturszene überhaupt. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und dazu fällt mir ein, dass ich in den letzten Tagen oder ein, zwei Wochen eine Aufzeichnung eines Konzertes von Nicholas Payton bei dem Burghausener Jazz Festival gesehen habe, das ich auch mir aufgezeichnet habe. Und das ist für mich der aktuelle musikalische Jazz-Leckerbissen, den ich mir zurzeit auch sehr gerne angucken, weil es einfach eine unglaublich faszinierende Mischung musikalischer Einflüsse der Nicholas Payton kommt ja aus New Orleans und vertritt ja auch, glaube ich, sehr stark diese Initiative schwarzer amerikanischer Musiker, dass der Jazz nicht verloren gehen darf. Ist für mich faszinierend zu sehen, was er da auf der Bühne. Er spielt ja E-Piano und spielt Trompete und begleitet sich selbst und singt und hat hervorragende Musiker bei sich. Was er da auf der Bühne produziert, diese Mischung, das finde ich absolut beeindruckend. Auch im Zusammenhang mit der Diskussion über den heutigen Jazz oder den Jazz in der heutigen Zeit.
Ohne jetzt zu wissen, was Nicholas Payton da in Burghausen genau gespielt hat, aber nach dem, was Sie sagen, zu urteilen, also er singt, spielt Klavier, spielt Trompete, gehört ein gewisser Entertainment-Faktor für Sie mit dazu, zum Jazz?
Dazu muss ich sagen, dass mir aufgefallen ist, dass bei dieser Performance des Nicholas Payton, Quintetts, ist eine Sängerin doch dabei, eigentlich nicht ein einziges Lächeln der Musiker zu sehen ist. Da habe ich gedacht, Mann, was ist mit denen los? Aber sie sind sehr ernsthaft dabei und wollen wohl auch so wirken. Die Einzige, die lächelt, aber eben auch, weil es ihre Aufgabe ist, die Sängerin. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht darüber, ist das jetzt eine Performance, die die Leute anspricht? Aber, was man eben sagen muss, und das gilt ja für alle Musik, auch für die Moderne und für die Junge und für die Alte, man muss mit der Musik an die Leute rankommen. Und das ist ein Riesensaal in Burghausen und er schafft es, auch ohne Performance in dem Sinne an die Leute mit seiner Musik heranzukommen. Also sie sind letztlich überzeugt davon und das ist das Wichtige.
Wie machen Sie das, wenn Sie mit zum Beispiel Ihrem Trio auf der Bühne stehen? Um an das Publikum heranzukommen, muss man ja zunächst mal an die Mitmusiker herankommen. Also welche Rolle spielt Kommunikation und Interaktion bei Ihrer Musik?
Die Musiker müssen sich einig im Klaren schon sein, schon vor dem Konzert, beziehungsweise als Band darüber im Klaren sein, welchen Sound sie produzieren wollen und auch können. Und wenn sie das wissen, geht es nur noch darum, das an diesem Abend oder an dem Tag, wo man vor Publikum sitzt, auch zu verwirklichen. Wenn dieser Sound entsteht, und meistens ist es so, weil es sind gute Musiker und sie haben auch ein Verständnis dafür, wie man das kreiert, dann sind auch die Leute sofort fasziniert. Und zwar eigentlich schon fast vom ersten Ton an. Wenn sie merken, aha, die drei spielen zusammen. Also die spielen nicht nur nebeneinander her, sondern spielen zusammen und haben ein Klanggebilde zustande gebracht, das man wirklich auch gutieren kann. Ja.
Womit wir wieder bei der Kulinarik wären. Herr Krämer, zum Schluss dieser Sendung gutieren wir gemeinsam einen Titel von Ihrer neuen CD Spring. Mit wem zusammen haben Sie die denn eingespielt?
Mit dem Saxophonisten Peter Weniger aus Berlin, der immer für mich einer der am meisten offenen Musiker gewesen ist, der frei spielen kann, der aber auch traditionell spielen kann, der sehr rhythmisch spielen kann. Und ich hatte die Idee, dass wir mal ins Studio gehen, in lockerer Manier und dort ein paar Aufnahmen machen. Und das haben wir ihm Mai bzw. April, Mai letzten Jahres getan. Und zwar in einer Quartettbesetzung. Dazu kamen dann noch Martin Sasse aus Köln und Martin Jakunowski, ebenfalls aus Köln. Und dort haben wir die CD Spring eingespielt, die dann im September letzten Jahres erschienen ist.
Und von der hören wir jetzt Ihre Komposition UUB. Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast war der Frankfurter Schlagzeuger Thomas Krämer und mein Name ist Jürgen Schwab.